Ja, wir haben gewiss einen Eindruck davon bekommen, das Gebet ist wichtig, das Gebet vermag viel, und jetzt wollen wir uns dem zweiten zuwenden, das Gebet des Gerechten. Der Beter ist ebenso wichtig wie das Gebet. Der Beter muss auch so sein, wie Gott es haben will. Paulus sagt von sich an einer Stelle, dass er für die Geschwister alle mit Freuden betet. Das steht in Philipper 1, Vers 4. Indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Dieser Vers ist auch eine Anfechtung. Man denkt, ach, mit Freuden. Es ist eher eine mühselige Pflicht, mit Freuden beten. Etwas, das uns die Freude am Gebet wecken kann und mehren kann, das ist, wenn wir das immer klarer sehen, was wir in der ersten Stunde hörten. Gott will durch unsere Gebete wirken und er wirkt tatsächlich. Und das kann uns die Freude zum Gebet wecken und mehren. Und dann ein zweites, was unsere Freude zum Beten, zum Gebet weckt, das ist, wenn wir Erfahrungen machen im Gebet, Gebetserhörungen erleben. Der Herr sagt das in Johannes Kapitel 16. Johannes Kapitel 16 im Vers 24. Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Wenn wir beten und dann empfangen, dann gibt es uns große Freude. Und damit wir bitten und empfangen können, müssen wir als Beter Bedingungen berücksichtigen. Und eine Bedingung ist das Gebet des Gerechten. Am Nachmittag werden wir dann hören, die nächste Bedingung, das Gebet, wenn es ernstlich ist, also mit Glauben. Aber jetzt zunächst diese Sache, diese Bedingung, der Beter muss ein Gerechter sein. Nun zunächst eröffnet dies uns das Vorrecht, das heißt einem jeden das Vorrecht, zu bitten, es zu lernen, zu bitten und zu empfangen, der durch den Glauben an den Sohn Gottes gerechtfertigt worden ist. Damit haben wir jetzt das Recht und auch die Fähigkeit, vor Gott zu treten und zu bitten und zu empfangen. Aber darüber hinaus bedeutet es auch, dass der Beter durch persönliche Gerechtigkeit, durch Gerechtigkeit im Wandel charakterisiert sein muss. Wir schlagen dazu einige Stellen auf und lassen diese Worte auf uns wirken. In Psalm 49, in Jesaja 59, da steht in den Versen 1 und 2, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Gott hört und Gott vermag. Und doch richten unsere Gebete vielfach nichts aus. Und jetzt kommt eine Erklärung. Sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Eure Hände sind mit Blut befleckt. Und an solche Stellen, vielleicht auch gerade an diese Stelle, dachte Paulus, als er in 1. Timotheus 2, Vers 8 schrieb, 1. Timotheus 2, Vers 8, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände, nicht befleckte Hände, nicht mit Blut befleckte Hände. Wer den Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, hat Blut an den Händen. kann nicht beten. Darum muss also der Beter heilige Hände haben, die er aufhebt, ohne Zorn, ohne Groll und dann auch ohne zweifelnde Überlegung. In Johannes Kapitel 9, dort sagt der vom Herrn geheilte Blindgeborene, Johannes 9, Vers 31, Johannes 9, Vers 31, wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Ja, das wussten die Juden damals. Das ist eine ganz entscheidende Wahrheit. Wer gerecht wandelt, wer Gott fürchtet, wer Gottes Willen tut, den hört er. Johannes 15, Vers 7. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hier wird davon gesprochen, dass die Worte des Herrn uns regieren. Dann können wir beten, mit Gewissheit beten und werden empfangen. 1. Johannes 3, Vers 22. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 22. Was irgendwer erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Das Gebet des Gerechten vermag viel. Lass uns jetzt ein Beispiel aus dem Leben Josuas dazu nachschlagen. Josua 1, zunächst Josua 1, der Vers 8. Josua Kapitel 1, der Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest zu tun, nach allem, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Nun, diese Stimme erging an Josua, und wenn Gott zu uns redet und sein Wort in uns zu seiner lebendigen Stimme wird, ja, dann tun wir, was er sagt. Nun, wie kam es, dass Gott so zu Josua reden konnte? Das kam daher, dass er so viel Zeit in Gottes Nähe verbrachte. Ich habe darauf nur hingewiesen, aber wir schlagen die Stelle jetzt auf in 2. Mose 33. Da steht das, in Vers 11. 2. Mose 33, Vers 11. Weiter Mose 33, 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn Nun, sein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Von Jugend auf hat er das gelernt, in Gottes Gegenwart zu verharren. Und dort wurde sein Inneres so empfindsam für Gottes Reden, dass er Gottes Stimme vernehmen konnte. Ich nehme nicht an akustisch, vielleicht auch akustisch, ich weiß es nicht, auf alle Fälle Gottes Reden. Und so redet Gott zu ihm und sagt, dieses Wort soll nicht von deinem Mund weichen. Habt ihr gemerkt? Beide Male das gleiche Verb. Er wich nicht aus dem Zelt der Zusammenkunft und nachher das Wort Gottes wich nicht aus seinem Mund. Beide Mal, nicht weichen. So war er also von diesem Wort regiert. Und das gab ihm große Freimütigkeit im Gebet. Die Worte des Herrn erfüllten ihn. Genau das gleiche Prinzip wie Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und jetzt ein Beispiel dafür, wie Josua große Freimütigkeit hatte zum Gebet und Gott ihm gab, worum er bat. Josua 10. Josua und das Kriegsvolk mit ihm, sie haben eine Koalition, die vereinigten Heere kananäischer Könige geschlagen. Aber dann neigt sich der Tag und im Altertum, da war man ja noch zivilisiert. Denn als es Nacht wurde, schwiegen die Waffen. Man hat das einfach nicht gemacht, nachts einander angegriffen. Das ist sehr barbarisch. Aber wir tun das heute leider. Damals war man auch so zivilisiert, dass man winters keinen Krieg führte. Könnt ihr nachlesen in 2. Samuel 12. Und so neigt sich der Tag langsam und damit wäre der Sieg nicht vollständig gewesen. Sie waren zwar geschlagen, aber auf der Flucht. Und da betet Josua. Josua 10, Vers 12. Damals redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israel hingab und sprach vor den Augen Israels: Sonne, stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Ayalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerächt hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar? Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen ganzen Tag. Es war kein Tag wie dieser, vor ihm und nach ihm, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. Aber wir müssen uns in die Lage dieses Mannes hineinversetzen. Da ist er, der Heerführer. Und da stehen Hunderte um ihn herum und die haben ihn gehört. Steht er da und dann ruft er zum Herrn: Herr, und dann die Sonne stehe still. Woher hat er diese Freimütigkeit? Stellt euch vor, die Sonne wäre nicht stillgestanden, hätte sich für den Rest seines Lebens blamiert. Hat er denn keine Sorge, sich zu blamieren? Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Woher hat er denn diese Gewissheit, diese Freimütigkeit? Er hatte sie dadurch, dass er über Jahre es sich angewöhnt hatte, dem Herrn zu gehorchen, den Willen des Herrn zu leben. Und das gab ihm diese große Freimütigkeit, zu bitten, und er hat dann auch empfangen. Ich habe auf Bakhtin schon verwiesen. Ich hörte einmal von ihm, ich weiß nicht, war es eine Predigt oder habe ich das irgendwo in einem Heftchen von ihm gelesen. Dort macht er eine Anwendung im Zusammenhang mit der Opferung Isaaks. Abraham soll Isaak opfern, Isaak wird dann geschont und dann zeigt ihm Gott einen Widder, der sich verfangen hat im Gestrüpp, im Dickicht, mit den Hörnern. Und dieser Widder ist natürlich ein Bild, ein Typus auf Christus, den dann Abraham holen kann und auf den Altar legen kann. Und dann macht er diese Anwendung Bakhtin. Er sagt, wenn wir uns, so wie Abraham, dem Herrn völlig ergeben haben, wirklich alles dem Herrn ausgeliefert haben und ihm gehorchen, was der Herr auch sagt, dann gibt sich der Herr gewissermaßen in unsere Hände, dass wir ihn bitten können, was wir wollen. Und er gibt es uns. Eine sehr kühne Anwendung. Aber das darf nur jemand sagen und so etwas kann auch jemand nur wagen, für sich in Anspruch zu nehmen, der sein Leben dem Herrn ausgeliefert hat. Der seinen Eigenwillen verleugnet hat und dem Willen Gottes lebt. Ja, wir können ja gar nicht mit Ernst und mit Glauben beten, dass Gottes Wille geschehe, zum Beispiel in der Errettung von Sündern. In der Errettung von Sündern geschieht ja jedes Mal Gottes Wille. Darauf bauen wir ja unsere Gebete auf, wenn wir für Sünder beten. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das hast du gesagt. Es ist dein Wille. Du willst ihn retten. Lass dein Wille jetzt geschehen. Aber wir können so gar nicht beten, wahr und wahrhaftig, wenn wir nicht selbst Gottes Willen tun. Geht gar nicht. Und dann bekommen wir keine Gewissheit, dass Gott uns hört. Dann haben wir keinen Glauben und dann empfangen wir nichts. Und darum müssen wir dem Willen des Herrn ganz ergeben sein. Dann können wir beten, dass sein Wille geschehe. Persönliche Gerechtigkeit. Ein Beispiel aus dem Leben des Propheten Elia. 1. Könige 17. Vers 2. Und das Wort des Herrn erging an ihn, indem er sprach: Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kriet, der vor dem Jordan ist. Und dann Vers 5. Und er ging hin und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Kriet. Vers 7. Es geschah nach Verlauf einer Zeit. Vers 8. Da erging das Wort des Herrn an ihn, indem er sprach: Mach dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Vers 10. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Das wird sehr deutlich wird das beschrieben, fast ein bisschen umständlich, wie der Herr sagt und wie Elia genau tut, was der Herr sagt, aber das ist nicht ohne Bedeutung, dass das so deutlich hervorgehoben wird. Dann wurde der Sohn dieser Witwe, bei der Elia wohnte, krank und starb. Und dann heißt es im Vers 18 des gleichen Kapitels, 1. Könige 17, Vers 18, da sprach sie zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Ungerechtigkeit ins Gedächtnis zu bringen und meinen Sohn zu töten. Und er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn her. Und das zeigt schon Freimütigkeit. Denn so etwas wagt man ja nur zu sagen, wenn man etwas vorhat, um dieser Witwe auf ihren Kummer eine Antwort zu geben. Er sagt nicht einfach: Ja, muss man halt hinnehmen, es gibt halt Krankheit, sterben halt Leute. Sagt er nicht. Gib deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß, brachte ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnt, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zu dem Herrn und sprach: Herr, mein Gott, hast du gar an der Witwe, bei der ich mich aufhalte, übel getan, ihren Sohn zu töten? Er hakt also dort ein beim Wesen Gottes. Gott, du hast selber gesagt im Gesetz, dass du für die Witwen sorgst. Das habe nicht ich erfunden. Das hast du gesagt. Steht im 5. Mosebuch wiederholt. Auch der Psalm 68 sagt es. 5. Mose 10, 18 und Psalm 68, 6. Schlagen wir 5. Mose 10 auf. 5. Mose 10, Vers 18. Da heißt es von Gott, der Recht verschafft der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleider gibt. Das ist eine Witwe, sie ist eine Fremde, du schaffst ihnen Recht, du wachst über ihnen, du liebst sie, du gibst ihnen Brot. Und jetzt hast du ihr den Sohn genommen. Herr, ist das nicht gegen deinen Charakter, gegen dein Wesen? Also darauf baut er sein Gebet auf, seine Erkenntnis des Wesens Gottes. So betete auch Mose, also für das Volk betete. Und dann, er streckte sich dreimal über das Kind und rief zu dem Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in sein Inneres zurückkehren. Und der Herr hört auf die Stimme Elias. Und die Seele des Kindes kehrte wieder in sein Inneres zurück und es wurde lebendig. Da besteht ein ganz einfacher Zusammenhang. Den verstehen wir sofort. Der Herr hört auf die Stimme Elias, so wie Elia immer zuerst auf die Stimme des Herrn gehört hatte. Es wird ausdrücklich gesagt, Elia ging hin und tat, wie der Herr gesagt hatte, zweimal. Und dann ruft Elia zum Herrn und dann hört der Herr auch auf Elia. Das hängt zusammen. Also persönliche Gerechtigkeit. Das Gebet des Gerechten vermag viel. Die Gebete des Gerechten sind durch Zierdinge. Nein, das ist jetzt wieder zu viel gesagt. Ich will vier Dinge nennen, die die Gebete des Gerechten kennzeichnen. Ich nenne einfach vier, man könnte auch mehr nennen. Also ich will vier Dinge nennen, die stehen alle in Johannes 14 und 15, die Gebete des Gerechten kennzeichnen. Der Beter muss zunächst selbst gerecht, ein Gerechter sein. Er muss gerecht wandeln, das haben wir schon gesehen, die Worte des Herrn müssen ihn regieren. Aber dann muss er auch gerechte Motive haben, gerechte Beweggründe. Lesen wir Johannes 14, die Verse 12 und 13. Johannes 14, die Verse 12 und 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Da haben wir in Vers 13 diese umfassende, unumschränkte Verheißung. Um was irgend ihr bitten werdet, ich werde es tun. Nun machen wir, viele machen diese Erfahrung, wir haben eine solche Verheißung und wir glauben, Gott ist wahrhaftig, Gott ist treu, Gott ist gerecht, Gott hält Wort, Gott kann nicht lügen, hier steht es, wir beten aufgrund dieser Verheißung und wir empfangen nicht das Erbetene. Was war falsch? Wir müssen hier beachten, in welchem Zusammenhang das steht. Im Vers 12 haben wir gelesen, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das ist der Zusammenhang. Nun, diesen Vers verstehen ja manche so, aha, wenn wir genügend glauben, können wir die gleichen Wunder tun, wie Jesus tat. Nun, ganz falsch ist es nicht. Aber eigentlich geht es um anderes. Und darum fährt der Herr fort und sagt, er wird größere tun, weil ich zum Vater gehe. Warum sagt er das? Ich gehe zum Vater. Inzwischen waren die Jünger gut drei Jahre mit dem Herrn unterwegs gewesen. Er hatte sie vieles über Gebet gelehrt. Sie hatten ihn beten sehen, sein Gebetsleben. Und sie hatten Stück um Stück gelernt, dass erstens einmal beten bedeutet wirklich von Gott etwas erbitten und erwarten, dass Gott es gibt. Also nicht einfach, so wie sie es vom Kind auf kannten, als Juden, Gebete sagen, sondern bitten und empfangen. Und dann haben sie auch Schritt um Schritt gelernt, dass Gott das Werk, das er in seinem Sohn und durch seinen Sohn tat, dass dieses Werk damit noch nicht abgeschlossen war. Und darauf verweist er sie hier. Ich gehe zum Vater. Und dann müsst ihr die Werke tun. Die gleichen einmal, die ich getan habe. Also Menschen aufsuchen, Menschen Gutes tun, Menschen lehren. Und noch größere tun. Und das begannen sie ja dann zu tun nach Pfingsten. Dann begann der Herr durch die Apostel das ganze Werk, das er angefangen hatte, fortzuführen, sein ganzes Heilswerk auszubreiten, so dass inzwischen unzählige Menschen zu Kindern Gottes geworden sind, sondern in den Tagen der Apostel weit, weit mehr als während der 3 Jahre öffentlichen Dienstes des Herrn. Wir warten, bis er seinen Platz gefunden hat, ganz verloren. Ja, das waren die Werke, auf die der Herr sie vorbereitete. Und in dem Zusammenhang steht das, und um was irgendwer bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Zunächst, das ist jetzt Wiederholung von der ersten Stunde, diese Werke geschehen nicht, wenn ihr sie nicht erbetet. Ihr müsst ja beten. Das ganze große Werk des Heils, das Gott durch die Gemeinde tun will, ihr müsst sie erbeten. Das Erste, was wir hier sehen, noch einmal sehen. Aber dann zweitens, das ist auch die Bedingung, dass wir erhört werden. Es muss uns um diese Werke gehen. Geht es uns um unsere Werke, um unsere Sache, um unser Reich, dann beten wir umsonst. Geht es uns aber um die Werke Christi, um die Werke Gottes, um sein großes Werk, das er tun will, wenn das uns treibt, wenn das uns erfüllt, wenn wir in diesem Werk und für dieses Werk leben und uns mühen und ringen, dann werden wir beten und immer wieder empfangen, worum wir bitten. Sonst nicht. Beim Bitten und Empfangen geht es ja nicht einfach darum, dass unsere Wünsche erfüllt werden. So stellen es sich die Heiden vor. Nein, es geht darum, dass die Werke Christi geschehen. Nun, wenn die dann geschehen, durch unsere Gebete, dann gibt es uns allerdings große Freude. Viel größere Freude als die Erfüllung von irgendwelchen Wünschen, die wir haben mögen. Das Ergebnis ist dann wirklich sehr große Freude, wie der Herr sagte, dann ist eure Freude völlig. Aber die Bedingung, das ist die erste Bedingung, die der Herr nennt über die Beweggründe zum Gebet, seine Werke, nicht unsere Werke. Seine Sache, nicht unsere Sache. Dann die zweite Bedingung, die steht auch gleich hier. Johannes 14, 13. Um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Der Sohn verlangt danach, den Vater zu verherrlichen. Sein ganzes Leben des Gehorsams hat er gelebt, um den Vater zu verherrlichen. Dass die Menschen an ihm den Vater erkennen und den Vater verherrlichen. Und er will alle unsere Gebete erhören, sofern die Erhörung der Gebete den Vater verherrlichen. Wenn du um etwas bittest, dessen Erfüllung den Vater verherrlicht, dann wirst du bekommen, warum du betest. Nun ist das so eine Sache, das können wir ziemlich schnell verstehen. Das Prinzip haben wir schon verstanden. Und dann sagen wir das auch im Gebet. Herr, verherrliche deinen Namen. Aber irgendwie merken wir, dass wir selber nicht ganz davon überzeugt sind. Und woran liegt das? Wir können nicht einfach im Gebet so den Schalter einschalten und alles darauf einrichten, es soll nur der Vater verherrlicht werden, wenn wir nicht so leben. Von morgens früh bis abends spät, Tag für Tag, wenn das nicht unser beständiges, alles dominierende Verlangen ist, dass wir so leben, dass der Vater verherrlicht werde. Wenn wir so leben, dann können wir auch so beten. Das hängt doch miteinander zusammen. Und jetzt merken wir etwas, dass vielleicht die Wurzel, der wahre Grund dafür ist, dass wir vielfach Gebet nicht mit Freuden tun. Weshalb wir nicht mit diesem Glauben, mit dieser Überzeugung, mit dieser Freude beten können, weil wir vielleicht eben nicht so leben wie ein Jünger des Herrn normalerweise. Leben sollte ich meine normal nach den Gedanken des Herrn. Und so ist unsere Gebetsarmut und unsere mangelnde Freude zum Gebet ist ein Anzeiger
für eine sehr tief liegende Krankheit.
Die liegt sehr tief.
Das ganz Grundlegende ist da gestört. Und das kann uns nicht egal sein. Das darf uns nicht egal sein.
Wenn unser Leben nicht darauf ausgerichtet ist, dass der Herr verherrlicht werde, dann können wir auch nicht so beten. Denn dann meinen wir das gar nicht im Ernst, wenn wir das dem Herrn sagen. Denn wenn wir es im Ernst meinten, dann lebten wir entsprechend. So, das ist die zweite Bedingung, oder das, die zweite Eigenschaft gerechter Motive beim Beten. Dann ein drittes, Johannes 15, Verse 4 und 5. Die hängen natürlich alle miteinander zusammen. Wir können sagen, es ist verschieden ausgedrückt immer die gleiche Sache. Ob man sagt, dass man ein Verlangen hat, zur Ehre des Herrn zu leben, oder ob man sagt, dass man ein Verlangen hat, so zu leben, dass die Werke Gottes geschehen, das hängt ja zusammen. Ist eigentlich die gleiche Sache. Und zwar auch das dritte, anders ausgedrückt, Johannes 15, Verse 4 und 5. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Und dann der Vers 7, der zeigt, dass es eben um Gebet geht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Der ist die Rebe, der Weinstock, und wir sind die Reben. Wenn wir nur eines wollen und gar nichts anderes als Reben zu sein am Weinstock, dann werden wir bitten und empfangen, worum wir bitten. Wenn wir gar nichts anderes für unser Leben wollen, als dass wir die Absicht des Herrn mit uns erfüllen. Und seine Absicht ist es, er ist die Rebe. Das Leben ist in ihm. Aber dieses Leben soll jetzt zu anderen und durch diese wieder zu anderen fließen. Eben sein Leben, seine Werke sollen sich fortpflanzen. So wie eben in der Rebe das Leben des Weinstocks weiter wächst. Aber das heißt, dass wir nur ein Ziel und einen Sinn in unserem Leben sehen, all das zu sein, wofür der Herr uns erwählt hat, berufen hat und erlöst hat. Und wenn wir andere Ziele haben, anderen Ehrgeiz auch noch haben, andere Dinge auch noch erreichen wollen, dann können wir nicht erwarten, dass wir dann bitten können, worum wir auch beten und es dann empfangen. So kann nur beten, wer nichts anderes sein will als nur Rebe am Weinstock. Das ist der ganze Sinn unseres Erlöstseins. Und dann eine vierte Bedingung, die wurde hier schon genannt. Wenn ihr in mir bleibt, in Christus bleiben, mit ihm verbunden sein. Nun, wir können all das zusammenfassend nennen, im Namen Jesu beten. Was ihr bitten werdet in meinem Namen. All das zusammengenommen heißt, im Namen Jesu beten. Wo es um seine Sache geht, wo es um die Ehre des Vaters geht, wo es nur darum geht, dass sein Leben sich durch uns vermehren kann. Das ist im Namen Jesu beten. Und wenn das unser Verlangen ist und wenn das unser ganzes Sinnen erfüllt, dann werden unsere Bitten natürlich immer mehr von dem geprägt sein und dann werden wir mehr und mehr um Dinge bitten, die Gott will. Und dann wächst auch die Überzeugung in uns. Ja, Gott will es ja. Und wenn ich jetzt es erbete, es wird geschehen. Und dann erleben wir auch, wie es geschieht. Also gerechte Motive. Schlagen wir dazu einige Beispiele auf. Aus dem Alten Testament. Erster Könige 8. Erster Könige 8, 28 bis 30. 1. Könige 8, 28 bis 30, doch wende dich zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, dass du hörest auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir betet, dass deine Augen Nacht und Tag offen seien über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du hörest auf das Gebet, das dein Knecht zu diesem Ort hin beten wird, und höre auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hin richten werden. Und höre du in der Stätte deiner Wohnung im Himmel, ja, höre und vergib. Nun, das ist sehr bald, ist das, worum Salomo hier betet. Das Verständnis dieses Gebets ist sehr bald verkommen zu einer reinen Äußerlichkeit. Dass Juden dachten, wenn man noch richtig in Jerusalem betet, da hört uns Gott, ist natürlich Aberglaube. Das ist krasser Aberglaube. Nun, was meint Salomo, wenn er sagt, ein Gebet zu diesem Haus hin? Ja, das, was er eben erwähnt hat, hier wohnst du, hier wohnt deine Herrlichkeit. Und alles Beten, das darauf ausgerichtet ist, auf deine herrliche Gegenwart, deine herrliche Person, die Tatsache, dass du dich in deinem Volk verherrlichen willst, solche Gebete werden erhört. Es geht natürlich nicht einfach um eine Himmelsrichtung. Könnt ihr auch genauso gut Richtung Mekka oder Richtung Vatikan beten. Nein, es geht um diese Wirklichkeit, dass das ganze Sinnen und Sehnen und Trachten des Beters erfüllt, dass Gott sich unter seinem Volk offenbaren möchte, in seiner ganzen Heiligkeit und Gnade, die er eben im Tempel offenbarte. Der heilige Gott sich in Gnade dem Sünder zuwandte, sodass der Sünder ihm nahen konnte. Gerechte Motive also. Dann ein Beispiel aus dem Leben. Nein, schlagen wir die neutestamentliche Entsprechung dazu auf zuerst. Matthäus 18, 19 und 20. Matthäus 18, 19 und 20. Wahrlich, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der im Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte. Das ist genau die gleiche Sache. Da wohnt Gott. Und wo das Denken und das Sehnen und das Trachten und das Arbeiten der Jünger erfüllt, dann werden sie beten und erfahren, Gott erhört. Dann haben sie gerechte Motive beim Beten. Psalm 66, Verse 17 bis 20. Psalm 66, 17 bis 20. Zu ihm rief ich mit meinem Mund. Und seine Erhebung war unter meiner Zunge. Diese alte Elberfelder, die bearbeitet wurde, die wurde vorhin zu Recht empfohlen. Ich verwende sie ja. Aber hier haben die ja so geändert, wo ich nicht verstehe, wieso. Ich habe das gestrichen wieder. Ja, die haben das folgendermaßen geändert. Zu ihm rief ich mit meinem Mund. Und Erhebung war auf meiner Zunge. Dabei steht im Hebräischen Tachat, und Tachat heißt unter. Und David will nämlich genau das sagen. Während ich betete, Herr, greif ein, war unter meiner Zunge schon der Wunsch, Gott zu rühmen. Eben unter der Zunge, nicht auf der Zunge. Auf der Zunge war die Bitte, aber unter der Zunge war dieses Verlangen, das ihn trieb, dass Gott gerühmt werden solle. Zu ihm rief ich mit meinem Mund und Erhebung war unter meiner Zunge. Und so steht es auch in der alten Elberfeld, also in der noch nicht bearbeiteten. Und dann sagt er, wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so hätte der Herr nicht gehört. Doch Gott hat gehört. Er hat gemerkt auf die Stimme meines Gebets. Also wenn wir eigene Absichten und Ziele verfolgen, dann erhört der Herr nicht. Das wusste auch David. Dann ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 30 und 31. Ja, wir lesen von Vers 29 an. Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen, gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir sehen, was sie zum Beten drängt, ist, das Werk Gottes darf nicht aufgehalten werden. Es geht um das Werk Gottes, das sind Drohungen, die wollen das ersticken, die wollen das bremsen. Herr, lass das nicht geschehen, es ist dein Werk. Und dann beten sie darum, dass der Name seines heiligen Knechtes gerühmt werde, der Name Jesu. Also sie suchen nicht ihren Erfolg und ihre Ehre, sondern sie suchen den Fortgang von Gottes Werk und die Ehre des Herrn. Dann ein Beispiel wieder aus dem Alten Testament, wieder Elia. Nun, Elia ist ja gerade der Mann, den Jakobus anführt, als Beleg dafür, dass das Gebet des Gerechten viel vermag. Und lass uns das jetzt aufschlagen, worauf er dort verweist. Jakobus 5. Jakobus Kapitel 5. Vers 16 heißt es zum Schluss, das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Elia war ein Mensch von gleichen Empfindungen wie wir und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Nun, wenn das jemand einfach so liest, der die Bibel nicht kennt, dann würde er denken, ja, das ist ja noch praktisch, ein Wettermacher. Stell dir vor, wenn du das einfach beherrschst, diese Kunst zu beten, dass es dort regnet, wo es regnen soll, und dort nicht regnet, wo es nicht regnen soll, ja, dann hättest du ja Macht über die Menschen. Und wir fragen uns schon, ja, wie kommt Elia dazu, so etwas zu beten? Ging es ihm einfach darum, wie ein Wettermacher, wie ein Medizinmann und Schamane, irgendwie die Kräfte der Natur zu beschwören. Regen, hör auf! Und Regen, komm wieder! Nein, was ihn dabei, diesen Elia, was ihn dabei bewegte, so zu beten, war der Kummer, den er im Herzen hatte, dass im Volk Gottes der Name des Gottes Israels verlästert wurde. Nämlich durch dieses Leben des halben Gehens mit einem Bein in den Wegen des Herrn und mit dem anderen Bein in den Wegen der Baalim. Und das entehrt Gott. Damit sagen wir, wenn wir so halb für den Herrn leben, sagen wir, der ist ja ganz nett, aber ich kann auch ohne ihn. Und der ist manchmal schon gut, aber manchmal ist die Welt besser. Es ist furchtbar. Es ist entsetzlich. Schlimm. Und so sah es aus im Volk Gottes. Und das hat den Elia so bekümmert. O Gott, dein Name wird beständig verunehrt. Herr, was muss geschehen? Und dann hat er für dieses Volk gebetet. Und dann wird er gemerkt haben, die sind satt, die sind selbstzufrieden. Und da hat Gott ihm diesen Wunsch aufs Herz gelegt, zu beten, dass es einmal 3 Jahre, 3,5 Jahre nicht regnet und dass sie dann merken, wie abhängig sie sind und dass sie Gott alles verdanken und dass sie so zugerüstet werden, ihr Leben wieder diesem Gott auszuliefern. Und dass das die Sache war, die ihn trieb zum Beten, das lesen wir dann in 1. Könige 18. Dort wird das erklärt, dass das seine Beweggründe waren beim Beten. 1. Könige 18, Vers 21. Das, was man meistens nennt, das Gottesurteil auf dem Karmel. Er versammelt ganz Israel und alle Baalspriester auf dem Berg Karmel. Und dann heißt es, da trat Elia zum ganzen Volk hin und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr Gott ist, so wandelt sie ihm nach. Wenn aber der Baal, dann wandelt sie ihm nach. Und das Volk antwortete ihm kein Wort, sie sind im Gewissen getroffen, können nichts sagen, können nur schweigen. Und dann kommt diese Sache, wo offenbar werden soll, wer der wahre Gott ist. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und wir lesen jetzt ab Vers 36, nein, vorher die Verse 30 und 31. Verse 30 und 31. Da sprach Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Und er stellte den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Das war in seinem Herzen. Israel soll seinen Gott allein anbeten. Sein Altar muss aufgerichtet werden. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war, indem er sprach, Israel soll dein Name sein. Und dann baute diesen Altar, legt das Opfer darauf, lässt dann sehr viel Wasser darüber gießen, damit wirklich niemand sagen kann, ja, das sei nur, weil es so dürr gewesen sei und die Sonne so heftig schien und so weiter. Und dann betet er. Vers 36. Es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, da trat Elia, der Prophet, dazu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort dies alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du Herr, Gott bist, und dass du ihr Herz zurückgewandt hast. Da fiel Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und als das ganze Volk es sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Und so sehen wir hier, auch neben den Beweggründen, die ihn bewegten, sehen wir auch, dass durch die Gebete des Elia geschahen die Werke Gottes. Genau das ist doch Gottes Werk, das er an seinem Volk tun will. Dass es ihn ehrt, ihn liebt, sich vor ihm niederwirft. Und wenn das uns eben treibt, unser ganzes Leben, unser Sinnen, unser Trachten, seine Ehre und sein Werk, dann werden wir beten können und werden empfangen. Und werden sehen, wie Gott wirkt und sein Werk tut. Nun, damit ist auch gleichzeitig gesagt, welches die Hindernisse zum erhörlichen Beten sind. Sünde. Wir haben vorhin gesehen, Blut an den Händen. Manche haben Blut an den Händen. Auch wenn du nicht mit der Polizei und mit dem Strafgesetz in Konflikt gerätst, kannst du Blut an den Händen haben. David spricht von solchen Leuten, die eine Zunge haben wie Schwerter und die mit ihrer Zunge Wunden schlagen. Und wenn du schlecht und böse redest über die Heiligen, hast du Blut an den Händen. Du kannst nicht beten. Du betest vielleicht, aber deine Gebete kehren in deinen Busen zurück. Du redest dann nur zu dir selber. Blut an den Händen. Oder Unversöhnlichkeit. Das sind die großen Dämpfer des Glaubens, sodass wir gar nicht beten können. Wenn du in deinem Herzen etwas gegen einen Bruder hast und auf den Tag wartest, wo du es ihm endlich zeigen kannst und wo du endlich Recht bekommst und ihn endlich demütigen kannst, wenn du solche Dinge in deinem Herzen hast, du kannst nicht beten. Du kannst nur Gebete sprechen, aber nicht wirklich beten. Markus 11,25. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Ja, es kann sein, du hast Ursache, mit jemandem böse oder enttäuscht zu sein. Er hat dir Unrecht getan, aber der sagt, vergib. Nun, man kann nicht immer alles regeln. Manchmal gibt es Dinge, die lassen sich nicht regeln oder der will gar nicht. Und dann besteht die Schuld immer noch. Aber du musst in deinem Herzen von dir aus alles, was gegen diesen Bruder ist, vergeben haben, sodass du nichts gegen ihn hast, sonst kannst du nicht beten. Es kann sein, dass der Herr das denn im Anschluss an diese Lehre über Gebet deshalb sagte, weil er ja unter einem Volk wohnte, wo alle beteten. Alle beteten. Die Juden beteten ja alle. Und warum war Gott nicht mit ihnen? Warum herrschen die Römer über sie? Warum ging es ihnen so schlecht, obwohl sie so viel beteten? Ja, wahrscheinlich war sehr viel Krieg in den Herzen untereinander. Und darum auch keine rechte Beziehung zu Gott. Und darum auch kein Glaube, keine Liebe zu Gott. Und darum beteten sie umsonst. Unversöhnlichkeit tötet das Gebet. Unreinheit. Oder schlechte Gewohnheiten. Manche lassen sich einfach gehen. Leben ihren Lüsten, Fernsehen, Kino. Ich sage nicht, man sei alles verboten. Du musst selber wissen, wie du mit diesen Dingen umgehst. Verboten ist es nicht, aber ich frage mich, ob es das Gebet fördert, ob es deinen Glauben fördert, ob es deine Liebe zum Herrn fördert, ob es deine Liebe zu den Menschen fördert, ob es dein Verlangen nach der Verherrlichung Gottes fördert. Und das sind Dinge, die dämpfen die Freude zum Gebet, die Gebetsfreudigkeit, die Gewissheit beim Beten. Hesekiel nennt zusammenfassend eine Sache, die alles Gebet verhindert. Hesekiel 14, Vers 3. Hesekiel 14, Vers 3. Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Ungerechtigkeit vor ihr Angesicht gestellt. Sollte ich mich von ihnen befragen lassen? Nein, die haben Götzen in ihren Herzen. Sie lieben andere Dinge mehr als mich. Ihr Wille ist wichtiger als mein Wille. Götzen im Herzen. Diese Dinge hindern das Gebet. Und damit schließe ich. Das Gebet des Gerechten, ja, es ist das Gebet des Gerechten, das viel vermag.